Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023 und herzlich willkommen zu unserem neuesten kommunalpolitischen Podcast der Fraktion Grünes Forum und Piraten aus Ludwigshafen am Rhein, der schönsten Stadt der ganzen westlichen Welt, wie manche denken. Wir zum Beispiel, zumindest ich, nee, ich glaube wir alle. Es ist der, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, 17. Normale, also ich sag mal kommunalpolitische, traditionelle Podcast und der 20. insgesamt, weil wir haben mittlerweile drei Gastpodcasts und wir sind übereingekommen, dass wir die Gastpodcasts separat zählen. So herrscht mehr Ordnung und Ordnung ist das halbe Leben. Wir haben den 9.1. Das Jahr ist noch ganz frisch. Reik war beim Neujahrskonzert der Stadtphilharmonie gestern und manche von uns waren bei Neujahrsempfängen in den Stadtteilen. Und das Jahr startet mit einem großen Thema, auf das wir gleich als Hauptthema zu sprechen kommen. Aber natürlich stellen wir uns erstmal vor. Ich bin Heinz Zell von der Piratenpartei Deutschland und glückliches Mitglied dieser Fraktion. Und wie so häufig, fast immer, eigentlich immer bis auf einmal mit dabei, weil du Urlaub hattest, unser werter unser Vorsitzender, unser Fraktionsvorsitzender Reik Dreher.
Ja, schönen guten Abend, hallo. Vielleicht war ich auch einfach nur mit meinen Fördervereinen zu sehr beschäftigt gewesen. Ich weiß es nicht, man kann es jetzt nicht mehr sagen, keine Ahnung. Aber ich komme zum Förderverein sicherlich noch am Ende unseres Podcastes, aber jetzt nochmal ganz kurz zum Guest-Blogging. Wir haben natürlich illustre Gäste auch für das Jahr 2023 eingeladen. Es geht um Sport, es geht um die Ukraine und es geht auch um Kultur. Also ich will nicht zu viel verraten, aber es wird auf alle Fälle spannend bleiben, Heinz. Davon gehen wir doch aus, oder?
Da bin ich sogar ziemlich sicher, wenn nicht gar zu 100%, weil die Gästeliste, das haben natürlich noch, es wissen manche noch gar nicht von ihrem Glück, aber einige schon, die Gästeliste, wenn sie auch nur halbwegs so zustande kommt, da können wir uns Fund schreiben, ja, wenn wir das über die Bühne kriegen und es wird noch interessanter als unsere anderen Podcasts. So, gehen wir mal in Medias Res, wie die Kommunalpolitiker sagen. Das große Thema, wer hätte das gedacht? Die Haushaltslage. In Ludwigshafen regelmäßig seit Jahr und Tag, streng genommen seit Anfang der 90er Jahre, wie ich unlängst darauf hingewiesen habe, aber scheint jetzt keiner so faszinierend zu finden. Die Zeitung hat es nicht abgedruckt. In den 1994 oder 96, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, stand schon in der neuen Lou vom damaligen Kämmerer Zeiser. Die Haushaltslage ist angespannt, der Konsolidierungsplan stehe aber, der müsse jetzt nur noch umgesetzt werden. Und was dann passierte, war eine schöne steile Abfahrt Richtung Süden. Also besser wurde es nicht. Finanziell, die Stadt selbst hat sich entwickelt. Ja, also da bin ich bin weit davon entfernt, kein Fan mehr zu sein, meiner Heimatstadt. Aber was das Geld anbelangt, ja, da haben, und da haben wir auch hingewiesen in einer Pressemeldung vor einigen Wochen, da hat sich die Obrigkeit hier und die Verantwortlichen und Stadtfinanzen, das ist Arbeit für Profis. Ja, da kann man sich, und wir versuchen das ja regelmäßig als Ehrenamtliche, da kann man sich zwar reinarbeiten und sein Verständnis vergrößern dieses Gebietes. Und ich selbst war, glaube ich, bei drei Kursen der Kommunalakademie in Boppard, ja, wo auch Verwaltungsmitarbeiter, die in die Lehre gehen oder sich für Höheres empfehlen, Kurse bekommen. Ich habe die, glaube ich, sogar selbst bezahlt und die Geld gesehen. Aber das ist ein anderes Thema. Da lernt man schon was, aber das Wissen veraltet. Ja, der kommunale Entschuldungsfonds, die Berechnungsformel, die, naja, wenn man die gesehen hat, dann will man das, glaube ich, nicht als Hobby haben, aber die hat sich mittlerweile geändert und. Kommunale Finanzen ist ein Profithema, aber seit neuestem heißt es auch, oh, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ja, der Souverän ist der Stadtrat, da müssen doch Sparvorschläge, ist auch ein schönes Wort, wo plötzlich wieder kommt, Sparvorschläge, auch in der Zeitung wird nach Sparvorschlägen gefragt und Der ein oder andere originelle Kopf hat auch selbst Sparvorschläge, die er in der Zeitung breit tritt. Da kommen wir auch gleich dazu, die an Absurdität kaum zu unterbieten sind. Die einfach falsch sind. Also sowas darf man eigentlich nicht machen. Ja. Sparen, sparen und wir haben kein Geld. Huch, haben wir jetzt alle gemerkt, nachdem die ADD, die ist übrigens auch ein Thema für sich, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, in der Art gibt es nur in Rheinland-Pfalz, gesagt hat, oh ja, ihr habt seit, was weiß ich, 18 Jahren oder so oder 15 keinen ausgeglichenen Haushalt. Das ist ja eigentlich nicht erlaubt, wisst ihr was? Jetzt genehmigen wir den nicht mehr und den letzten, den Haushaltsentwurf für 23, der wurde gleich mal als Entwurf kassiert, bevor er überhaupt zur Abstimmung kam, mitten und die ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträte, die müssen sich da ja, die waren ja gerade dabei, sich da einzuarbeiten und so einen Entwurf hat, den liest natürlich kein Mensch von vorne bis hinten, ganz easy, 1600 Seiten, in Papierform, beeindruckend. Wenn man den nach Haus tragen muss, ich lasse mir den ja aus Protest in Papier geben, auf dem Fahrrad habe ich ganz schön dumm geguckt. Aber bevor ich anfange, mich aufzuregen, Raik, der das große Spar- und Haushaltsthema, das unerwartet aus dem Busch gesprungen umschreibe das mal den interessierten Laien da draußen, die, wenn man nur die Schlagzeilen hört, sparen und gürtelenger und so weiter und so fort. Von sparen ist nicht mal der richtige Terminus in dem Zusammenhang.
Ganz genau, Heinz, das stimmt. Und ich kann mich erinnern, wir waren am Mittwochabend, glaube ich, im Ortsbeirat der südlichen Innenstadt und wir haben die entsprechenden Haushaltsvorschläge für die südliche Innenstadt im Ortsbeirat besprochen. Da ging es unter anderem um die Sanierung der Mundenheimer Straße, die ja jetzt schon wieder ein Jahr verschoben werden soll, beziehungsweise es ging um Kita-Neubauten. Es ging natürlich um die Neugestaltung des Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platzes. Nachdem dort die Pfalzwerke hingezogen sind, sollte der Platz natürlich aufgewertet werden. Alles Dinge, bei denen wir die entsprechenden Haushaltsvorschläge der Stadt begrüßt bzw. auch nachgefragt haben und am nächsten Morgen, am Donnerstag, lese ich dann in der Zeitung, dass die ADD den gesamten Haushalt in Bausch und Bogen verworfen hat. Also man fühlt sich da als, sagen wir mal, als Stadtrat bzw. als Ortsbeirat nicht wirklich an die Hand genommen, weil man sich natürlich viel Mühe macht, das Ganze durchzugehen, die gesamten Vorschläge sich auch zu überlegen, ob das gut und richtig ist. Und man investiert natürlich viel Zeit in solche Vorbereitungen und dann ist innerhalb von einem Tag das Ganze wieder perdu. Also ich bin außerdem der Meinung, jetzt soll die Verwaltung, die OB, am 30. Januar einen neuen Haushalt vorlegen. Und sie hat sich ja selbst aus dem Fenster gelehnt im Dezember mit einem Interview. 20 bis 30 Millionen sollen es mindestens mal sein. Da frage ich mich, wo soll sie die hernehmen? Wir haben einen 800 Millionen Haushalt für das Jahr 2023 und von diesen 800 Millionen sind freiwillige Leistungen, also das, was wir uns praktisch als Geburtstagskuchen leisten, was wir nicht unbedingt bezahlen müssen, das sind 32 Millionen. Da sind zum Beispiel 2 Millionen Zuschüsse für den Pfalzbau drin oder für den Wildpark in Rhein-Gönnheim oder für bestimmte Vereine, Sportvereine, Zuschüsse, was auch immer. Ich frage mich, wie will die Verwaltung 30 Millionen einsparen? Wir haben damals gesagt, aber ich will jetzt nicht zu weit greifen, wir haben bei den Investitionen sparen wollen, aber da sagt wiederum die Verwaltung bzw. die OB in ihrem Interview, naja, Investitionen bemängelt ja gar nicht die ADD, sondern es geht um den sogenannten Kernhaushalt. Was ist dann Kernhaushalt? Die Frage sagt Wikipedia, na im Prinzip nur der Haushalt, der Kern des gesamten Haushaltes, beziehungsweise die Dienstleistung, die die Stadt anbietet, die Personalkosten, aber zum Beispiel die Haushalte der Eigenbetriebe wie TWL, Klinikum oder GML oder Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen, die gehören da gar nicht mit rein, weil das sind ja sozusagen ausgelagerte Haushalte, die ja nur mittelbar in den Haushalt der Stadt einspielen. Die sind nicht gemeint. Oder sehe ich das falsch, Heinz?
Ja, also ich denke, bei Kernhaushalt kann man ja einerseits sozusagen hier die Unterscheidung zwischen Pflicht und Freiwilligen aufführen, ja, dass man sagt, der Kernhaushalt ist sozusagen das, was jede Stadt machen muss, schon allein aufgrund von Grundgesetz, gleiche Lebensverhältnisse und Vorgaben, die Pflichtleistungen, Pflichtprodukte. Der Kernhaushalt in dem anderen Sinne, ja, man spricht ja auch vom Konzern Stadt, dass man sagt, man betrachtet überhaupt nicht die wirtschaftliche Situation der Töchter, könnte ja sein. Man könnte ja sagen, hey, eigentlich haben wir einen Vermögenswert wie die Klinik. Das ist irgendwie, wer sowas hat, der kann auch, wer so ein Unternehmen hat, der kann auch mal eine Milliarde Schulden haben. Ich glaube, das ist beides richtig. Ja? Im Kern, es sind weder die Töchter an sich, ja, die, sagen wir mal, manche Töchter wären jetzt auf dem freien Markt nicht lebensfähig, das ist eine andere Geschichte. Die Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen werden, glaube ich, die sind Teil des Haushaltsplans aus irgendeinem Grund. Und dann gibt es, sagen wir mal, die anderen Töchter wie TWL, GAG und die funktionierende Unternehmen sind, die aber keine Rolle spielen dürfen bei der finanziellen Betrachtung. Also ich würde einfach mal sagen, beides ist wichtig. Und der Kernhaushalt ist tatsächlich die Aufrechterhaltung der Verwaltung, damit die überhaupt was machen kann, also die Organisation, die man erstmal schaffen muss, um dann Passamt, Standesamt und die, was weiß ich, 375 Pflichtprodukte. Wir haben einen Produkthaushalt, also die Dienstleistungen der Stadt. Nehmen wir mal Personalausweisausgabe, da muss jeder mal hin. Das ist ein Produkt und in diesen vorhin erwähnten 1700 Seiten Haushaltsentwurf findet man dann alle 30 Seiten auch die Produkthaushalte. Und man, also dann sieht man, was für Aufwendungen und Erträge buchhalterisch, dann nach allen Regeln der Kunst, bedarf es, um eine Passausgabe, ein Passamt zu schaffen und am Funktionieren zu halten. Ich habe mir mal vor einigen Jahren die Mühe gemacht, alle Produkte aus diesem riesigen Haushaltsentwurf rauszusuchen, um überhaupt die Produkte kennenzulernen. Das ist gar nicht mal so einfach. Mittlerweile hat sich ein bisschen geändert. Die Feuerwehr ist auch ein Produkt. Die wurde einem anderen Dezernat. Es ist ein dickes Brett, das man bohren kann. Wir halten mal fest, es geht jetzt ans Eingemachte. Es geht gar nicht mehr um, du hast völlig recht, das Theater kaputt zu sparen und das Wasser nicht mehr zu heizen am Warmbadetag im Hallenbad Süd. Wir müssen schauen, wir müssen uns die Pflichtaufgaben anschauen und gucken, ob es dort Effizienzgewinne geben kann. Das heißt, weniger Einsatz, aber gleiches Produkt. Und wir müssen gucken, wo vielleicht weniger Geld ausgegeben werden kann für die gleiche Leistung. Also in diesem Jahr ist uns zum Beispiel doch aufgefallen, dass es heißt, oh, wir haben die Putzkosten, oder wie heißt das, Reinigung, gibt sich ja einen coolen Begriff heutzutage, ja? Also die öffentlichen Gebäude werden ja gereinigt und die werden jetzt nicht von städtischen Angestellten gereinigt, sondern von Unternehmen, die man, so wie die Autos, werden ja auch, es gibt ja Verträge für Baumpflege, Autoabschleppen. Und das ist teurer geworden und in manchen Fällen immens oder das Doppelte. Und manches liegt auch an Corona. Verträge, Zahlungsverpflichtungen, weniger Ressourceneinsatz bei gleichem Output, also Effizienzgewinne an der Effektivität, also an den Zielen, kann man ja nichts ändern bei den Pflichtprodukten. Aber da muss jetzt ran und die üblichen Diskussionsgegenstände, die freiwilligen Ausgaben, Kultur und Kindertheater, wo sich gerne drüber unterhalten wird, das sind die berühmten Erdnüsse. Da können wir die nächsten 10 Jahre alle freiwilligen Leistungen dem Erdboden gleich machen und da hängen ja auch Existenzen dran, das wäre schlimm, ja, aber an dem Spielraum, den die Stadt hat, finanziell würde sich da eigentlich gar nichts ändern, ja, weil ganz andere Kostenwellen und ja nicht nur dieses soziale Defizit. Wir schieben einiges vor uns her, was, sagen wir mal, die bedrohlichen Summen eher wachsen lässt. Aber ich habe dich unterbrochen, Raik, wollte jetzt nicht. Kernhaushalt, Kern ans Eingemachte geht es jetzt. Also da können wir mal gucken, was die Verwaltung. Und es ist eine Expertenaufgabe, mal sehen, was unter Führung von unserer Oberbürgermeisterin die Verwaltung für sogenannte Sparvorschläge aus dem Hut zaubert. Und 20 Millionen sind natürlich beim Entwurfdefizit von 90 Millionen jetzt vielleicht auch nicht gerade, also das, was die ADD, wer immer das eigentlich ist auch so ein Geheimnis, ja, die Führung der ADD hat übrigens gerade gewechselt. Ja, die Frau, die uns, die ganz streng hier zu Besuch war, die ist jetzt in Pension. Hast du es mitgekriegt? Ja, es gibt jetzt eine neue Führung und die macht dann Dienst nach Vorschrift. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich habe ein tolles Dokument der Amtsübergabe. Hat er, die ADD sitzt aber am längeren Hebel und sie nutzt ihn zur Unzeit, weil es gibt ja ein in Aussicht gestelltes Entschuldungsprogramm. Ja, wir könnten ja unsere Kassenkredite, glaube ich, zur Hälfte oder 500 Millionen Kassenkredite, ist übrigens auch noch ein Thema, was man vielleicht erläutern müsste. Kein Mensch liest das freiwillig nach, der jetzt hier zuhört oder auch nicht zuhört. Die Kassenkredite würden ja übernommen von höheren Ebenen. Ja? Aber die Voraussetzung ist ein ausgeglichener Haushalt. Das heißt, Hilfe ist nah, aber die Bedingung ist unerfüllbar. Das ist natürlich für die Bemühungen von einigen in der Verwaltung und auch von den Kämmerern, das stimmt schon, dass sie darauf aufmerksam machen, hey, wir kommen aus der Schose hier alleine nicht raus. Das ist natürlich schon ironisch, ja? Ich sage, ja, hier, ich nehme dir Schulden ab, aber nur, wenn du irgendwie deine Probleme löst, die unlösbar erscheinen.
Ganz genau, Heinz. Und wir haben ja in Ludwigshafen die Hoffnung nicht verloren, dass auch neben dem Land auch noch der Bund etwas zur Schuldenentlastung beiträgt. Damals hieß der Finanzminister Olaf Scholz, der hatte ein Entschuldungspaket vorgelegt. Problem dabei war, er hat die Länder nicht gefragt. Und die Länder haben gesagt, naja, Moment mal, wenn der Bund was zahlen will, beziehungsweise die Gemeinden und Kommunen entschulden will, aber das auf Kosten der Länder machen möchte, dann machen wir nicht mit. Da haben eigentlich alle Parteien, die Hessen haben nicht gesagt, nein, das machen wir nicht. Das war damals CDU-Grün regiert, immer noch. Die Bayern haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Aber auch die Baden-Württemberger mit dem Herrn Kretschmann an der Spitze als Grüner haben diesem Entwurf aus dem Finanzministerium nicht zugestimmt. So ist damit also die gesamte Initiative des Bundes irgendwo versandet. Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr einen neuen Anlauf. Aber nochmal zurück zu Ludwigshafen. Es gibt natürlich immer wieder Leute aus dem Hintergrund, die mehr oder weniger ernst gemeinte oder gewünschte oder auch ungewünschte Ratschläge geben. Dazu gehört der ehemalige Kämmerer, der Herr Zeiser von der SPD, der im heutigen Interview in der Rheinpfalz Ratschläge an seine Nachfolger gibt. Vielleicht sind diese Ratschläge eher Schläge. Zumindest mal in einem Punkt hat er auf alle Fälle recht. Denn aus der Mitte des Stadtrates kam, Heinz, du weißt es auch, irgendwo vor ein, zwei Jahren der Vorschlag, eine Sparkommission einzurichten, unter Beteiligung aller Fraktionen.
Das ist sehr genau, weil ich daran beteiligt war in dieser Diskussion. Aber erzähl ruhig weiter. Es gab einen erfolgreichen Antrag.
Genau. Der ist allerdings bei der Stadtverwaltung niemals richtig ernst genommen worden, beziehungsweise man hat einfach diese Kommission nicht einberufen. Und da sagen wir, natürlich macht es Aufwand. Wir sind jetzt nicht nur drei Fraktionen wie zu Zeisers Zeiten, sondern vielleicht auch neun, aber es macht auf alle Fälle
die
Sinn.
Die Geschichte muss ich vielleicht doch ausführlich erzählen, weil die ist kennzeichnend für alle Beteiligten, die was zu sagen haben, kurz zu dieser Konsolidierungsgeschichte.
Einen Satz noch dazu. Ich finde schon, wenn wir jetzt vor diesen harten Zeiten stehen, dass es sicherlich sinnvoll wäre, die Fraktionen vorab einzubinden und nicht erst in der Stadtratssitzung am 30. Januar alle Fraktionen vor vollendete Tatsachen zu stellen, die dann idealerweise am 12. Februar bei der nächsten Sitzung des Stadtrates abgewogen werden sollen. Das heißt, man hat im Prinzip als Ortsbeirat oder Stadtrat noch nicht mal 14 Tage Zeit, um sich wirklich mit diesen Vorschlägen auseinanderzusetzen. Heinz, jetzt übernimmst du.
Ja, das ist dann auch ein Thema, ja, die Zeit, wo man als Souverän, ja, wie es jetzt seit Neuestem heißt, ja, immer explizit, die Verantwortung wird plötzlich auf die 60 Ehrenamtlichen. Also diese Haushaltsdiskussion, da dafür reicht die Zeit nicht. Ja. Ich hatte das große Glück, von Anfang an im sogenannten Hauptausschuss zu sein und hatte die höchsten Erwartungen an die Haushaltsdebatte, deswegen auch da diese Kurse und was weiß ich alles. Und ich habe ja Durchaus akademische Weihen im kaufmännischen Bereich. Und wir haben ja hier Finance and Accounting. Und Accounting ist unter anderem auch gute alte Rechnungslegung, wie sie hier in Deutschland heißt. Und wir haben ja hier seit 2009 die DOPIC, also die doppelte Buchführung. Im Gegensatz zur damaligen Kameralistik, die es in Bayern und, glaube ich, Baden-Württemberg immer noch gibt. Also es ist ein Expertenthema. Ich weiß nicht, ob ich es heute schon gesagt habe. Kurz und gut, die Geschichte. Beim letzten Haushalt kam das plötzlich auf. Ja, der Stadtrat müsse auch Einsparungen. Und daraufhin habe ich mich gemeldet und habe zum Kämmerer gesagt, ja, aber das ist ein frommer Wunsch, weil das Brett dermaßen dick ist und von Ehrenamtlichen, selbst wenn sie sich wirklich Mühe geben und ein bisschen, sagen wir mal, durchschnittlich intelligent sind, wie ich jetzt, ist das nicht zu, das ist nicht zu schaffen, das ist ein Expertenthema, das ist was für Leute, die im höheren Dienst da arbeiten, Tag für Tag und das an der Verwaltungsfachhochschule oder wo auch immer gelernt haben. So, kurze Zeit später gab es einen nie aus der Diskussion heraus zwischen der Oberbürgermeisterin und dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Dr. Übel, gab es einen irgendwie entstandenen Spontanantrag, das war 2021, ein Spontanantrag der CDU in dem Fall, ja, also die will mich jetzt, man kriegt sowieso keine Belohnung, aber diese kritische Anregung stammte ja kurz davor von mir und die CDU hat dann irgendwie von Jutta Steindruck einen Antrag geschenkt bekommen und der wurde natürlich positiv abgestimmt, weil die Idee liegt ja auf der Hand, ja, man muss sich regelmäßig treffen, weil wenn es was zum Einsparen gibt, dann in den Tiefen der Verwaltung und das sieht man ja sowieso als ehrenamtlicher Stadtrat und von mir aus als Berufsstadtrat nichts, ja, das sind laufende Prozesse, da hat man nichts zu suchen und da freut sich auch keiner, wenn man da vorbeikommt. Und selbst wenn man mal das Interesse dran hat, ich habe den Kontenplan der Stadt und was weiß ich besucht, das ist absurd, ja, man kann es versuchen, aber oder man muss einfach mehr auf dem Kasten haben als ich, das kann auch sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ein Jahr später, Dezember 22, im Hauptausschuss kam es schon wieder, wir müssen sparen, der Haushaltsentwurf wurde kassiert und dann habe ich gefragt, was ist denn aus der Konsolidierungsrunde geworden und da hieß es, ja, die hätte getagt und da war ich spontan sauer auf Reik, weil ich dachte, du hast was verbummelt. Tut mir leid, dass ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber auf jeden Fall, kurze Zeit später fragt dann die CDU ja, wann das gewesen sein soll, stellte sich heraus, ein Konsolidierungskreis oder was auch immer man sich vorgestellt hat, hatte nie getagt. Man hat sozusagen das, was gefordert wird, die Zusammenarbeit des Souveräns und der Verwaltung gemeinsam auf Sparpotenzialsuche zu gehen, einfach mal verbummelt 12 Monate, das ist ja schon kennzeichnend und wir haben in einer Pressemeldung auch auf mehrere Verfehlungen hingewiesen, ja, über eine Zeitspanne von 30 oder 40 Jahren, weil die Obrigkeiten, die Verantwortlichen, glaube ich, nicht mitbekommen haben oder es ihnen egal war, dass die goldenen Zeiten, und die waren die 70er Jahre zum Beispiel, da war Ludwigshafen die reichste Kommune in ganz Deutschland, in meinem Geburtsjahr angeblich 1975, reichste Kommune Deutschlands, dass die goldenen Zeiten vorbei waren und man trotzdem munter weitergerockt hat. Aber das ist nur das zum Zeiser und zu den unterirdischen Vorschlägen, ja, von Leuten, die es besser wissen müssten. Kommen wir vielleicht jetzt noch und dann schließen wir das Thema ab, weil es ist ein Fass ohne Boden. Wir haben eine schöne Pressemeldung bei uns abgedruckt. Die Obrigkeit hier in Ludwigshafen ist nicht ohne Fehl. Das muss man einfach mal sagen. Ich meine, das hilft auch nichts, ja, und es geht auch nicht um persönliche Anklagen, aber dieses Land und Bund haben bestellt und wir haben ein strukturelles Defizit, ein Kunstwort, wo sowieso Kreti, Bleti und Dr. Lieschen Müller sofort den Rollladen runterlassen. Das ist geradezu lächerlich. Ich habe keine Ahnung, warum man so weit damit durchgekommen ist. Tatsächlich hätte man sich, die FDP hat es gemacht, sich laufend in den ganzen Jahren enthalten müssen. Als Neuling dachte ich, oh, man braucht aber einen Haushalt und kann ich sagen, habe ich zugestimmt, ja, also ich meine, ich dachte eigentlich, ich erlebe es nicht mehr, bis die Schose gegen die Wand fährt, aber es scheint schneller zu gehen, lassen wir uns mal überraschen. Reik, ich habe dich unterbrochen.
Nein, alles gut und zwar, also jetzt geht es ja im Prinzip schon Ende Januar an Mitte Februar wieder um den nächsten Haushalt. Ich denke mal, wir sind uns alle einig, jedenfalls hier in unserer Fraktion, dass wir bei bestimmten Dingen bei den freiwilligen Ausgaben. Also es sind ja nur 32 Millionen Euro. Also da kann ich eigentlich nicht sehen, wo man da noch sparen will. Ich kann auch nicht sehen, wo man Sportvereinen irgendwelche Zuschüsse kürzt, wo man beim Wildtierpark irgendwelche Dinge kürzen muss, denn auch ein Wisent muss sein Futter bekommen, da wird mit Diät nichts sein. Dann muss auch der Pfalzbau weiterlaufen, insbesondere weil wir haben uns ja beim Pfalzbau beispielsweise auf Jahre verpflichtet, den Pfalzbau freizuhalten für das Nationaltheater in Mannheim. Wir können den Pfalzbau nicht einfach dicht machen, weil wir würden dann vertragsbrüchig werden. Ich wüsste auch nicht, warum wir bei der Aidshilfe Ludwigshafen, die kriegt im Übrigen nur 12.000 Euro, das ist nichts, ja, eigentlich sparen sollten, wenn wir gleichzeitig 50 Millionen Euro für die Hochstraße Nord ausgeben, jedenfalls laut Haushaltsplanung für das Jahr 2023. Also, unterm Strich, es bleibt spannend, wir werden Sie auf dem Laufenden halten und jetzt komme ich auf ein weiteres Thema, was im Prinzip auch mit dem Haushalt zu tun hat, denn es war der Kommentar des Ludwigshafener Lokalredakteurs und Chefredakteurs Steffen Gierischer vom 30. Dezember 2022 mit der Überschrift "Es kann nur besser werden". Da hat er ja recht. Es kann nur besser werden. Und man sagt das und es kam noch schlimmer, wie auch immer. Aber auf alle Fälle, er macht in diesem Kommentar zur aktuellen Lage in Ludwigshafen einige, ich sage es mal, höflich schräge Vorschläge. Zum Beispiel ein bezahltes Berufsparlament einzurichten mit Blick auf Mannheim, was natürlich auch nicht stimmt, weil das sind auch nur Laien, aber es sind ja nur 45 und in Ludwigshafen sitzen 60 Stadträte. Die Frage ist, wer schreibt die Gemeindeordnung? Sicherlich nicht der Stadtrat in Ludwigshafen, sondern das macht die Landesregierung in Mainz, beziehungsweise der Landtag dort. Und es gab noch einige weitere komische Vorschläge, also die wirklich mit der Realität in dieser Stadt wirklich nichts zu tun haben. Oder siehst du das anders, Heinz?
Nein, also das müsste eigentlich jemand wissen, der sich mit kommunalen Dingen, auch beruflich in dem Fall, auseinandersetzt. Das ist nicht irgendwie Sache der Stadt. Oh, wir machen einen Stadtrat mit 60 oder mit 40 oder let's rock mit 150 Leuten. Das ist Vorgabe, das ist Landespolitik und die Bezugsgröße ist nun mal die Einwohnerzahl. In Baden-Württemberg läuft es ein bisschen anders und Sophie, und da muss ich sagen, okay, da hat jemand sich schon mal mit Grundrechenarten befasst. 40 kosten vielleicht weniger als 60 Stadträte, aber A, kriegen die da auch ein bisschen mehr, man könnte theoretisch von leben. B, haben die mehr Töchter, das heißt, da sitzt man auch schneller in insgesamt auch gesünderen Tochterfirmen. Und drittens sind die trotzdem alle ehrenamtlich, bis auf ein paar junge Punks, die es da reingeschafft haben von die Partei oder den Grünen oder was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist absurd. Es ist einmal formal falsch. Es geht gar nicht. Und weniger, die mehr verdienen. Wo ist denn da die Sparidee? Und das Allerbeste ist, dass ein paar Tage vor dieser grandiosen Idee von den anderen Ideen, da hat weiß ich gar nichts, hat vermutlich mein Gehirn abgeschaltet, um sich zu schützen. Ein paar Tage davor war ein Leserbrief mit dieser Idee in der Rheinpfalz und da dachte ich noch, den darf man doch unkommentiert nicht abdrucken, das müssen die doch wissen. Das ist doch, da denkt jemand, also war auch jemand aus dem Kreis, kommt noch dazu, ja, oh, warum nimmt man nicht wendischer Politiker? Das ist ja eine Bestätigung dieser Falschannahme. Aber da sieht man mal, es ist tatsächlich was für Profis und man muss sich ein bisschen quälen. Das ist was für Leute, die Ochsentour auf sich nehmen und selbst dann macht's keinen Spaß. So viel zum Haushalt. Wir könnten, glaube ich, ein bisschen mehr zum Haushalt. Gute Idee.
Nein, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz aus diesem Kommentar zitieren, denn der Kollege Dr. Übel hat sich ja im Nachhinein darüber beklagt und es wurde ja so dargestellt, naja, man hat uns vielleicht falsch verstanden. Nee, ich möchte mal ganz genau zitieren, was hier steht. Dass die Zukunft eines der weltweit wichtigsten Industriestandorte in den Händen von Feierabendpolitikern liegt, die bis auf den Stadtvorstand fast alle einem anderen Beruf nachgehen und quasi nebenbei über Milliardeninvestitionen entscheiden, ist unverantwortlich. Zitat Ende. Also was man da nicht falsch verstehen kann, verstehe ich nicht. Also mit anderen Worten wirft uns hier die Rheinpfalz vor, wir sind als Feierabendpolitiker in unserer Tätigkeit einfach unverantwortlich, weil wir überhaupt keinen Plan haben. Das stimmt so nicht, denn selbst im Bundestag sind die meisten Mitglieder des Bundestages nebenher noch berufstätig, haben Anwaltskanzleien oder was auch immer. Also von daher, ich möchte mir diesen Schuh nicht anziehen, dass ich hier eine unverantwortliche Politik mache, denn ich mache wirklich und ganz ehrlich, da nehme ich die gesamte Fraktion hier, wir machen das mit Herzblut, wir machen das mit Vernunft, wir machen das wirklich zum Wohle dieser Stadt und ich muss mir hier nicht sagen lassen, dass wir unverantwortlich handeln.
Außerdem, wenn man das so nennen will, dann muss man sagen, dass unsere demokratische Ordnung, weil es ist ja, Wahlen sind, das ist ja nicht irgendwie, wollen wir eine Wahl machen oder wollen wir sie mal ausfallen lassen? Wer sagt, dass es hier unverantwortlich ist, dass jeder und nicht nur Experten, das wäre dann eine Technokratie, aber das die hat andere Probleme, aber die Argumente, die Argumente verstehen nur Geübte, warum eine Technokratie nicht funktionieren würde. Wer sagt, Feierabendpolitiker, das ist unverantwortlich, der sägt ein bisschen an unserer bestehenden, rechtlich niedergeschriebenen demokratischen Ordnung. Das ist hier kein Spaß, das ist nicht irgendwie, dass 60 Leute entscheiden, hey, jetzt machen wir nochmal eine Wahl und es ist so schön, dass man irgendwie einmal im Jahr irgendwo im Museum ein Glas Sekt für lau kriegt, was ja durchaus der Fall ist, aber es ist absurd, auch das Geld, was man da kriegt, die 320 so viel Euro oder von mir aus sind es 420 Euro, auf die Stunde runtergerechnet, ich brauche nur mal das Foto zu posten von dem Papierberg des Haushalts oder des Papierbergs an wichtigen Unterlagen, die ich gesammelt habe in mehreren blauen IKEA-Tüten. Ich würde keine Diskussion scheuen zu dem Thema und da braucht es ein bisschen mehr als das, was man bis jetzt erkennen konnte, um die Diskussion mit mir dann nicht zu verlieren. Aber wir wollen nicht grollen und nicht murren und nicht knurren. Was wollen wir denn?
Genau, wir machen jetzt weiter mit den sogenannten Wohlfühlthemen. Und zwar, die Weihnachtszeit hat natürlich auch so ihre guten Seiten. Und zwar, unsere Fraktionsmitglieder Katrin Lamm und der Heinz, die haben sich auf die Suche nach dem Wiesent gemacht im Wildtierpark Rhein-Gönnheim. Heinz, ihr habt es nicht gefunden, stimmt's?
Ja, das Gehege haben wir gefunden, aber das Wiesent wollte aus seinem Stall, aus seinem Verhau nicht raus und aus Anstand, es wurde kurz diskutiert, ob ich über den Zaun, aber das ist da eher verpönt im Wildpark und das Wiesent haben wir nicht gesehen, aber wir haben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern uns ausgetauscht und man hat uns versichert, im Stall ist wirklich das Wiesent und das ist die wirklich gute Nachricht, das alte männliche Wiesent wird bald nicht mehr alleine sein, sondern Ludwigshafen bekommt zwei andere Wiesente und dann haben wir drei Wiesente und die können dann zu dritt eine Wiesent-Band formen. Es sind männliche Wiesente, weil der Wiesent-Markt beinhaltet kaum weibliche Wiesente. Wir standen in Kontakt mit einem Schweizer Wiesent-Experten, aber das würde zu weit führen. Katrin Lamm und ich sind dann aber nicht nur wegen dem Wiesent zum Wildpark, sondern Reigt ist ja unter anderem auch im Förderverein vom Wildpark und ich vom Ebertpark und es sind ja die Tiere aus dem Ebertpark, die offensichtlich von irgendwelchen Zeitgenossen gequält wurden und in den Wildpark verlegt wurden und Ponys und was weiß ich noch alles und dann sind wir hin und haben geguckt, wie ist denn der Transport gelaufen, wo sind die untergebracht, dann haben wir da eine kleine Tour gemacht, kann man glaube ich ein paar Fotos auf unserer Homepage sehen und sind wir noch beim Lux vorbei. Also unsere Weihnachtstour war unter anderem beim Wildpark, den Ponys geht's gut, Fotos haben wir, entweder sind sie schon auf der Homepage oder wir packen sie da noch drauf und wir gehen da, Reik sowieso als Fördermitglied, ganz sicher demnächst nochmal hin. Und die Weihnachtstour beinhaltet auch eine kleine Spendenaktion. Wie im letzten Jahr bin ich dann noch beim Haus St. Martin, dem Männerbornheim, vorbeigefahren, um keine Kleidung, weil Gott sei Dank, ja, es gibt viele Leute, die dort Geschenke und Brauchbares vorbeibringen. Ich habe Sachen gebracht, die laut Zeitung explizit auch gebraucht werden, nämlich Zigaretten und Süßigkeiten, und habe für einen bescheidenen dreistelligen Betrag frisch gebackene Lebkuchen vom Bäcker meines Vertrauens aus Darmstadt, aber hier mit Verkaufsstellen auf den Wochenmärkten in Ludwigshafen, frisch gebackene Lebkuchen und eine große Tüte mit, es ist nicht ganz politisch korrekt, aber es ist gewünscht und gerade an Weihnachten, wer bin ich, dass ich Leuten was vorenthalte, was sie wollen, Zigaretten und Süßigkeiten dem Männerwohnheim gebracht, das mache ich jetzt jedes Jahr, letztes Jahr war ich auch da, irgendwie gefällt mir die Idee und man hat mich auch nicht weggeschickt, man hat sich gefreut. Weiteres Wohlfühlthema, Prinzregententheater vielleicht oder noch ein bisschen was zum Wildpark, zu Weihnachten. Hauptsache Wohlfühlthema.
Richtig, und zwar Prinzregententheater. Und zwar das Prinzregententheater, das führende Mundarttheater der Region, wird am 15. Januar 45 Jahre alt. Wir feiern das mit einer großen Sause und zwar ab 20 Uhr mit dem aktuellen Stück Die Wahrheit über das Dinner for One. Einlass ist bereits ab, wenn ich es richtig sehe, 18 Uhr. Auf alle Fälle, wenn Sie ab 19 Uhr kommen, bin ich dann auch dort. Und wir freuen uns zusammen mit Bernhard Droppmann, dem Intendanten, über 45 erfolgreiche Jahre mitten im Hemshof. Und dann, es ist ja auch bekannt, ich bin ja jetzt auch der erste Vorsitzende des Fördervereins vom Prinzregententheater geworden. Fast ein bisschen, wie sagt man so, halb zog man ihn, halb sank er hin. Und zwar aufgrund des früheren Vorsitzenden, dessen tragischen Unfalltodes dazu geführt hat, dass der Vorstand des Fördervereins jetzt in neue Hände gelegt werden muss. Also 20 Uhr, 15. Januar, ein Sonntag im Prinzregententheater. Wer gerne teilnehmen möchte, es gibt noch Restkarten. Und wer natürlich unsere Oberbürgermeisterin treffen möchte, ein idealer Zeitpunkt, Jutta Steindruck dort im Prinzregententheater zu treffen. Und natürlich der Staatssekretär aus dem Kulturministerium Rheinland-Pfalz kommt auch und hält einige Grußworte. Also ein schöner Termin für Ludwigshafen und das Prinzregententheater. Was übrigens, Heinz hat gerade den Spielplan für das gesamte Jahr 2023 vor Augen und möchte dazu was sagen.
Präsident, obwohl du der Vorsitzende bist und man kann alle möglichen Leute dort treffen. Für die Leute, die vielleicht denken, hey, ich war da noch nie und die Plakate sehen und denken, was sind das für Stücke? Die Oma ist der beste Opa, das ist nichts für mich, ich will Hochkultur. Das Prinzregententheater hat einen ganz anderen Ansatz, übrigens auch hier die Tage in der Zeitung zu lesen. Und aus den frühen Tagen wird wieder ein Stück neu aufgeführt, Geschlossene Gesellschaft von Jean-Paul Sartre. Also mehr Geisteswissenschaft geht kaum. Und Premiere ist am 23. März. Es ist also das richtige Jahr, das Bild und die Meinung über das Prinzregententheater gerade zu rücken, falls es bei dem einen oder anderen schief sitzt und da, wo es schon immer gerade war, hinzugehen und das Jubiläum mitzufeiern.
Ganz genau, Heinz, das sehe ich ganz genauso. Und vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss ein letzter Termin in dieser Stadt. Und zwar, es geht um die Partnerstadt in der Ukraine, deren Name, ich sag mal...
Das ist der Name, den sag ich.
Genau, den sagst du jetzt.
Sie hat einen neuen Namen und das ist ein bisschen verwirrend, weil der alte Name schwer auszusprechen war und der neue auch, was dazu führte, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache es einfach, dass in der Stadtratssitzung, als wir uns alle einig waren, jawohl, wir wollen noch eine Partnerschaft aus der Ukraine, unter anderem Teile des Stadtvorstandes den Namen buchstabieren mussten, aber die Stadt heißt Zwahel seit neuestem, seit November und die Veranstaltung erläutert jetzt rein.
Genau, die Stadt liegt an der Slutsch, das ist ein Fluss etwa im Nordwesten der Ukraine. Und zwar, es gibt einen Vortrag im Stadtarchiv am 12. Januar, das ist der kommende Donnerstag um 18 Uhr. In der Rottstraße 17 befindet sich das Stadtarchiv und da wird unser Stadtarchivar zusammen mit dem Förderverein, der sich um diese Stadt hier aus Ludwigshafen heraus kümmert, einen Vortrag halten über Geschichte und die aktuelle Situation unserer Partnerschaft. Und ich denke mal, das ist ein schöner Termin, wo auch unsere Fraktion anzutreffen ist. Von daher können wir das nur empfehlen. Dementsprechend vertrauen Sie uns, kommen Sie am 12. Januar ins Stadtarchiv um 18 Uhr und erfahren Sie alles Neue über unsere neue Partnerstadt in der Ukraine. Und ich denke mal, damit können wir es heute fast beschließen. Heinz, deine letzten Worte?
Meine letzten Worte sind, ich gebe dir recht, Raik, wir lassen es mal gut sein für heute. Natürlich ist jedes Thema in der Politik und auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, wenn nicht in allen, ein Fass ohne Boden, wenn man nicht aufpasst. In die Tiefe geht es immer. Haushalt, Partnerstädte, Wildpark. Der Wildpark ist übrigens toll, ja, also muss man einfach mal sagen. Ich war früher jetzt nicht so oft da, es ist ein familienfreundlicher Park. Die Sache ist rund über den Haushalt, wenn wir noch das ganze Jahr reden, das wird nicht mehr weggehen. Wir haben keine Doppelhaushalte mehr, ja, wie üblich in den letzten Jahren. Wir sind gezwungen, Einzelhaushalte, also jedes Jahr einen Haushaltsplan aufzustellen. Da wird es nicht langweilig. Jetzt warten wir mal ab, wie es mit der Partnerstadt weitergeht. Der Bauarten hier in Süd, am Schützenplatz ansässig, fährt da ja regelmäßig hin, wenn ich es richtig, oder war schon da mit Kleinbussen und LKWs. Wer weiß, ob wir nicht auch mal, falls das, also ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt beschossen werden, aber da mal eine Delegation hinschicken, das wäre ja mal, das geht ja gar nicht anders. Wir haben auch schon Kontakt mit dem Hilfeverein aufgenommen und Geschenke ausgetauscht. Das Prinzregententheater-Jubiläum ist ja mal. Wird auch viel Schönes geben in diesem neuen Jahr. Jetzt wird die Sache rund. Neues Jahr, neues Glück. Ist die Devise, the only way is up, auch wenn die doch etwas hemdsärmliche Aussage dann in der Lokalzeitung kritisiert habe. Mit dem richtigen Mindset und den richtigen Kenntnissen vorausgesetzt, ja, wird es nach oben gehen, aber nur dann. When the going gets tough, the tough get going. Und jetzt ist Schluss mit Neupfälzig, jetzt sagen wir einfach, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Im Rahmen unserer Möglichkeiten geben wir alles für Ludwigshafen. Heinz Zell sagt Tschüss und die Schlussworte von Raik überlasse ich natürlich ihm selbst.
Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und denken Sie dran, Heinz hat recht, der Wildtierpark ist wirklich ein Besuch wert. Vielen Dank.